Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Ein neuer Job für Karl Nehammer in einer Finanzbank, ein schwarzer Monat für sämtliche Börsen oder schwarzer Montag, aber eigentlich ist es auch schon das Monat für sämtliche Börsen weltweit, auch für die USA mittlerweile. Was führt Donald Trump auf? Ist die Kritik an ihm richtig? Mir schwant einer, hier könnte es heute anders sehen. Willkommen zu Schlag den Groß und wie immer schlagt Eva Schütz, Unternehmerin und Express-Herausgeberin, Gerald Groß, unseren rechten Blogger. Hallo. Ich fange mit Eva Schütz an, die ja ein nahe Verhältnis einmal hatte zur ÖVP. Schau mich nicht so erschreckt an.
Nein, ich stehe dazu.
Und Karl Nehammer.
Jeder Mensch macht Fehler.
Wir können deine gleich auflisten.
Dann wird die Sendung zu lange.
Genau, dann brauchen wir eine Doppelstunde
mindestens. Willst du beichten?
Nein, du musst beichten. Grundsätzlich Karl Nehammers neuer Job hat ein bisschen überrascht, weil man hat gewusst, dass er Milizoffizier war, man wusste, dass er Innenminister war, dass er sich sehr für Sicherheit interessiert, durchaus auch für Außenpolitik, aber er kriegt jetzt den Job des, oder soll kriegen, ist nominiert worden von Österreich, den Job des Vizedirektors der Europäischen Investitionsbank. Ist er da ein Experte?
Nicht, dass es sich irgendjemand erschließen würde, abgesehen vielleicht von Abhebungen von Bankomaten innerhalb einer Bank, müssten wir jetzt nichts Näheres, aber man kann sich immer irren, vielleicht ist ja irgendwo in seinem Lebenslauf versteckt auch eine Bankkarriere, die wir bis jetzt übersehen haben. Nein, es ist natürlich ein fatales Signal nach außen. Ihr Job hat gewisse Qualifikationen, Spitzenjobs, vor allem im Top-Management, haben umso höhere Qualifikationen und das ist natürlich genau das, was ja viele Menschen irgendwie vermuten, da werden einfach Jobs geben, nach Beziehungen, nach Verbindungen, wer wen kennt, wer jemanden politisch wo positionieren soll. Und wenn der Gerald und ich morgen eine vorschlagen, Herzchirurgen zu werden und jemand am offenen Herzen operieren wollen, hätten wir vermutlich eine ähnliche Qualifikation. Wir waren beide mal auf der medizinischen Universität zum Mittagessen im alten AKH, aber das wird wahrscheinlich noch nicht unbedingt ausreichen für die nächste Herz-OP. Also ich würde den Patienten stark abraten, aber in dem Fall geht es natürlich um die europäische Investition.
Zeitig anrufen und das verhindern, dass ihr an irgendeinem Patienten.
Wir könnten auch die Euratom übernehmen, da kennen wir uns nämlich auch nicht aus, aber wenn wir uns zwei TikTok-Videos anschauen, dann sind wir definitiv auch dort schon qualifiziert und wir kennen ja auch genug Leute, also vielleicht lässt sich das dann irgendwie erklären. Nein, also das ist natürlich ein fatales Signal nach außen. Die Europäische Investitionsbank ist ja etwas, eben, dass die europäischen Investitionen entsprechend auch sachgerecht verwalten sollen. Wenn man jetzt sich überlegt, dass Menschen, die noch nie in einer Bank gearbeitet haben, über Investitionen beispielsweise in der Ukraine etc. in Milliardenhöhe entscheiden, dann wird einem natürlich schon ganz anders. Also die eine Variante ist, die entscheiden tatsächlich, dann bekommt man die nackte Angst. Und die andere Variante ist, die entscheiden dort eh nichts, die sitzen einfach dort herum, 12, glaube ich, Vizedirektoren gibt es ja, bekommen ein fürstliches Salär und die Arbeit machen die anderen. Dann hat man weniger Angst, finde ich ehrlich gesagt noch die beruhigendere Variante. Man fragt sich natürlich, warum genau muss das der Steuerzahler finanzieren? Das ist ja eben finanziert durch den Steuerzahler und da eben auch zum Thema Gehalt. Wenn das ein privatwirtschaftliches Unternehmen macht, kann man den Menschen zahlen, was man möchte, wenn man glaubt, man kann sich das leisten. Aber warum jetzt die Europäer und der Steuerzahler 12 Vizegouverneure der Europäischen Investitionsbank finanzieren wollen, gehen wir mal davon aus, dass die dort nichts zu tun haben, weil dann können sie nämlich auch kein großes Unheil anrichten, was bei der Qualifikation durchaus zu befürchten wäre. Aber das ist halt einfach so plump und so plakativ. Also wie gesagt, wenn wir zwei jetzt anfangen, in die Chirurgie einzusteigen, hätten wir ähnliche Qualifikationen. Also das kann eigentlich nicht sein.
Mit Blick auf, also der erste Punkt ist einmal, wie soll ich das jetzt toppen, was du gesagt hast?
Das wollte ich gerade fragen.
Das ist heute unmöglich. Das ist erledigt. Ja, also mir fällt jetzt nichts ein, weil in Wahrheit alle gängigen Kalauer hast du mir gerade weggeflattert. Ja. Aber schau, beim Anblick von Karl Nehammer habe ich geglaubt, also bei seinem Karriereschritt als Kommunikationstrainer mit Sprachfehler, das dürfen wir nicht vergessen, bis hin zum Vizechef der Europäischen Investitionsbank, habe ich geglaubt, ich könnte mich als Papst bewerben. Also da gibt es ja gerade eine prekäre Gesundheitssituation am Stuhl, Petri, und vielleicht kann ich da sagen, ich wäre dann in Zukunft der neue Moralapostel der Welt und das Oberhaupt des Vatikans. Ungefähr so qualifiziert wäre ich auch dafür.
Eine Rolle in das Omen 5 oder was auch immer.
Danke, sehr nett. Aber,
das ist der Keller.
Aber was du nicht weißt, du bist doch da Fixstarterin. Ich sag's nur in der Geisterbahn. Aber ja, gut nehmen, kommen wir zurück.
Das also, ist die Geschichte
Karl Nehammer, Karl Nehammer, Karl Nehammer, Kommunikationstrainer mit Sprachfehler, Innenminister, der einen Terroranschlag zu verschulden gehabt hat, Kanzler, der niemals gewählt worden ist, armen Kinder einen Besuch beim McDonald's empfiehlt, seiner eigenen Partei Psychopharmaka und Alkohol. Mehr fällt mir auf die Schnelle als Bilanz von Karl Nehammer nicht ein. Aber offenbar
und
24 Milliarden Euro, 24 Milliarden Euro Defizit, hast du vollkommen recht, gemeinsam mit Magnus Brunner, aber die beiden teilen sich ja in Wahrheit möglicherweise eine Gehirnzelle, aber auch eine Karriere. Der Magnus Brunner macht mit ihm gemeinsam 24 Milliarden Miese, der eine ist dafür EU-Kommissar und der andere wird Vize-Generaldirektor von der Europäischen Investitionsbank. Das Einzige, wo er im Übrigen mit Banken Kontakt gehabt hat, nehme ich einmal an, ist, wie er heute, weiß ich nicht, als Generalsekretär bei der Raiffeisen aufgeschlagen ist und dort vielleicht um Parteispenden gebeten hat, als Generalsekretär der ÖVP. Aber mehr wird der nicht mit Banken zu tun gehabt. Der weiß nicht einmal, was ein Zinssatz ist, das befürchte ich. So. Was hier uns sich vonstatten geht, ist im Übrigen ein ganz ein ungenierter Postenschacher. Und zwar vergleiche ich das jetzt mit Wilhelm Molterer. Wilhelm Molterer war ja auch der Direktor der Europäischen Investitionsbank, Vizedirektor, ja. Wilhelm Molterer hatte aber eine Qualifikation. Und daher hat Wilhelm Molterer damals, wie er in die Investitionsbank gewechselt ist, keinerlei große Aufregung erzeugt. Er war jahrelang Finanzminister. Dann ist das irgendwie schlüssig. Und im Übrigen war Wilhelm Molterer...
Magnus Brunner dort gesehen?
Nein, ich hätte in Wahrheit beide gern... gar nicht mehr gesehen. Ja? Also ich bin der Meinung, bei manchen Figuren ist die Welt gar nicht groß genug, dass man denen aus dem Weg gehen kann. Was die beide angestellt haben und nun deren Hintern nun fürstlich vergoldet wird in Brüssel und der Herr Nehammer bekommt als einer von 12 Vizegeneraldirektoren mehr als 30.000 Euro brutto, was in Brüssel im Übrigen netto ist. Was in Brüssel netto ist, weil es gibt da nur eine geringfügige EU-Steuer von 2% in Brüssel. Der kriegt brutto für netto auszahlt, damit er dort sein Unwesen treibt und am Brüsseler Fischmarkt die Austern alle aufklopft. Das musst du einmal. Und ich frage mich, wie ungeniert im Übrigen auch hier die SPÖ mitmacht. Der große kommunistische Finanzminister Matterbauer, der Rächer der Enterbten des kleinen Mannes, unterschreibt als Matterbauer, es unterschreibt ja nicht Stocker, sondern es müssen die Roten den Schatz beantragen, unterschreiben die Roten das. Und das, was du geschrieben hast, das habe ich auch sehr pfiffig gefunden und ich lese deine Kommentare hin und wieder, wenn ich Schlafprobleme habe und am Wochenende war es soweit, es war Vollmond und dann habe ich wieder deine Kolumnen gelesen. Und was noch?
Sie nehme ich immer.
Und dann was noch, ja, das stimmt. Und was noch sehr interessant war, war die Information von der Isabel Daniel, der Koalitionspartner Neos hat nichts gewusst. Das heißt, das sogenannte Sideletter, wo sie schon minutiös alles ausgedealt haben, hat nur einen zweiten Sideletter. Und der zweite Sideletter hat nur die Deals von Schwarz und Rot, die nicht ministerratspflichtig sind, so Inhalt. Dort haben sie sich ja alles ausgedealt und ausgeschoben. Also wer diese Regierung als Neustart oder Visionär oder als Segen für Österreich bezeichnet, das ist mittlerweile in den ersten Wochen die Mehrheit.
Der Fairness halber im Unterschied zu den schwarz-blauen Regierungen oder selbst der schwarz-grünen Regierung, hat diese Dreierregierung eben keine Sideletters, sondern sie haben alles festgeschrieben, aber, und das hat der Fall Nehammer gezeigt, offenbar gibt es eben
doch einen Sideletter,
die quasi jenseits der NEOS geschlossen werden und da wäre es interessant zu wissen, was der Gegendeal war. Aber grundsätzlich kommen wir zum Budgetdefizit auch. Wie sehr schadet denn das der ÖVP auch mit dem Noch-Image der Wirtschaftspartei, wenn es so ein immenses Budgetloch gibt?
Ja, es ist man kann es eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen. Also erstens mal finde ich dieser Deal jetzt mit Karl Nehammer und davor auch mit Magnus Brunner, da geht es jetzt, glaube ich, schon wirklich um deutlich mehr als um die Besetzung von eines vielleicht tatsächlich völlig irrelevanten Vizegouverneurs der Europäischen Investitionsbank.
Da gibt es, glaube ich, 17 oder
so. Ja, ich glaube, gibt es, und muss man irgendwie gesagt sagen, was die sind da, 12 Hanseln herum, die da über 3 Millionen Euro verdienen pro Jahr für, oder ja, ne, wenn man es hochrechnet. Ja. Und die dann offen, hoffentlich, man muss ja darum beten, dass die dort wirklich nichts zu sagen haben. haben, das wäre noch der beste Fall, wenn die anderen eine ähnliche Qualifikation aufweisen. Was ist das? Ist das denn noch ein griechischer, weiß ich nicht, Fischer, der da drin sitzt? Das ist wirklich ohne Worte.
Aber der hat wenigstens ein Handwerk gelernt dafür.
Ja, und vielleicht auch eine Bilanz erstellen müssen,
weil da wird es ja gewiss. Weil er seine Fischoption hat müssen. Ich glaube, das kann niemand weder rechnen noch schreiben kann. Das ist das Nächste. Ja. Der macht unter seinem Gehaltscheck in Brüssel 3x.
Also ich glaube, es sind zwei Ebenen, die man da unterschreibt. Es ist einfach ein fatales Signal, dass in Europa Menschen in Positionen berufen werden, für die sie einfach keinerlei Qualifikation aufweisen.
Das passiert aber nicht nur in Europa.
Ja, aber in Europa betrifft es uns einfach. Und das in einem System, das zurzeit ja nicht funktioniert. Also wenn du sagst, okay, das ist die Europäische Union ist hoch erfolgreich.
Sagt dir was die Frau Lagarde?
Was hat die studiert?
Lagarde. Die ist verurteilt worden, weil sie 500 Millionen miese gemacht hat irgendwo einmal, oder?
Ja, und was hat sie studiert? Philologie?
Weiß ich nicht, Panzerknackerei. Ja, also und jetzt jedenfalls ist sie jetzt ist sie für unsere Währung zuständig. Aber die Frau Le Pen, der wird das Wahlrecht in Wahrheit
entzogen. Also ich meine, das ist mal das eine.
Das ist Europa, ja? Isabel, so leid es mir tut.
Dass man wirklich zeigt, man braucht hier wirklich keine Qualifikation.
Gerade in Österreich wurden sehr viele Jobs ohne Qualifikation.
Ja, aber das macht es nicht besser. Man hat es irgendwie in die Spitze getrieben. Und das System funktioniert eben nicht. Und gerade dann würden sich, glaube ich, die Wähler erwarten, dass man Menschen in solche Top-Positionen setzt, die wirklich etwas von ihrem Fach verstehen. Und da ist jetzt gerade in dieser wirtschaftlichen Situation ist das wirklich ein völlig fatales Signal. Und natürlich, Politiker haben ein gewisses also so ein bisschen ein Around-Management-Wissen, aber man kann auch nicht vom Finanzminister zur Migration springen und anschließend wird man dann, weiß nicht, Gesundheitsminister. Also man muss doch ein bisschen eine Voraussetzung haben für das, was man tut, zumindest irgendeine Art von Wissen, das macht, ist ja völlig unglaublich.
Aber schau auf die Regierung. Die für Mistgabeln prädestinierte Direktorin des Niederösterreichischen Bauernbundes ist nun fürs Bundesheer zuständig.
War sie aber auch schon immer. Learning by Doing ist in Spitzenjobs vielleicht nicht der richtige Zugang.
Bei der Gelegenheit. Ich möchte es nur bei der Gelegenheit sagen. Also das ist ja jetzt kein Einzelfall. Leute, die von Ackerbau und Viehzucht nichts verstehen. Der Hartmannsdorfer, der keinen einzigen Tag in der Privatwirtschaft verbracht hat, ist jetzt Wirtschaftsminister. Der war aber sein ganzes Leben nur in der Wirtschaftskammer. Das ist so, wie wenn es mit einem Priester über Schnackseln redest. Wobei der Priester wahrscheinlich mehr Ahnung vom Schnackseln hat als der Hartmannsdorfer von der Wirtschaft. Das bin ich mir mal hundertprozentig sicher. Also diese Qualifikation.
Minister und deren Qualifikation
zum Beispiel
aufzählen.
Herbert Haupt, der die Maul- und Klauenseuche perfekt gemanagt hat, währenddessen sie der jetzigen Regierung komplett entgleitet. Willst du mir was erklären über BSE, Maul- und Klauenseuche, Sozialpolitik und Familienpolitik? 5 Jahre Sozialminister Herbert Haupt, der hat es kennen. War Veterinärmedizin.
War er nicht auch Frauenminister?
Ja, das war er auch. Doch, und ich sage da was, unter seiner Zeit, und jetzt kommt der Überschmeiß.
Ja,
unter seiner Zeit waren die Förderungen für Österreichs Frauenvereine am höchsten. Wurde nie mehr getoppt. Nur bei der Gelegenheit.
Klar, weil er unter Druck stand, aber der große frauenpolitische Experte war halt auch nicht. Egal.
Da unterschätzt du den Herbert Haupt. Der war ein großer frauenpolitischer Experte, wirklich.
Gut, das muss man ehrlich sagen, haben wir beide jetzt frauenpolitisch mit Herbert Haupt wirklich keine Erfahrung gesammelt, oder?
Nein, ich kann es nicht beurteilen, dass er sich bei Tierseuchen ausgekannt hat.
Das hat er wunderbar gehört.
Bei Tierseuchen, bei Frauen. Politisch.
Ja, natürlich. Du musst an alles denken. Du musst dir so ein global denken, haben wir immer gesagt. Global.
Okay, Gerald, jetzt stopp ich rechtzeitig. Übrigens, bevor wir in eine Werbepause gehen, noch ganz kurz. Christine Lagarde ist Juristin, war lange Zeit Handelsministerin in Frankreich, dann Finanzministerin in Frankreich. Man kann jetzt natürlich sagen, dass sie keine Ahnung hat von Finanzen. Ich glaube,
könntest du was zu ihrer Verurteilung sagen?
Nein, das ist eine andere.
Ach so, gut, okay, nein, ich sag's noch bei der Gelegenheit. Nein, die ist hochqualifiziert. Du musst einmal eine halbe Milliarde verschwinden lassen. Die ist wie
nicht im Gefängnis landen.
Ja, also genau. Nein, entschuldige, das ist, wie haben die zwei Magier Kasen aus Las Vegas mit den weißen Löwen?
Siegfried und Roy
der Finanzpolitik gewesen. Die hat einfach eine halbe Milliarde verschwinden lassen. Samt ihrem Ehemann. Der hat es mit verschwinden lassen. Siegfried und Roy der Finanzpolitik. Keinen einzigen Tag gesessen und jetzt wird uns
auch noch, dass ihren Mann umgebracht. gemacht hat oder sowas.
Ist der schon gestorben?
Okay, nein.
Nein, der baut hat irgendwo der Gottes Willen einer großen Villa. Mit zwei jüngeren Damen. Wir fangen mit der alten Schachtel was an. Nein, um Gottes Willen, wir wollen ja nicht frauenverachtend sein. Das kriegen wir schon wieder. Bitte distanziere dich für den österreichischen Presseverein gleich einmal vorsorglich von mir.
Ich glaube, ich da brauche
nicht. Nein, ich glaube, bei den beiden ist ja über jeden Verdacht haben.
Ich glaube, das ist jetzt jedem klar. Danke, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. In der Werbepause erkläre ich ihm dann, was er nicht mehr sagen darf. Und dann kehren wir zurück und reden über das, was sich derzeit an den Börsen abspielt und den Faktor Donald Trump. Hier sitzt ja ein glühender Trump-Fan. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum heutigen Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Und wir haben ja schon über die österreichische Lage geredet. Jetzt kommen wir zu der Lage auf den weltweiten Börsen. Das ist nämlich in den USA schon seit Tagen der Fall gewesen, also wirklich drastische Kursverluste. Am Montag hat sich das fortgesetzt mit enormen Kursverlusten an allen europäischen Börsen, auch an
Asien.
Asien natürlich auch an den US-Börsen, die jetzt natürlich noch teilweise offen haben, aber trotzdem. Gerald Groß, du warst immer ein großer Fan von Donald Trump, ein Bekennender. Jetzt wissen wir natürlich, diese Kursverluste, die teilweise natürlich auch Pensionisten treffen, den Mittelstand trifft, alle, die veranlagt haben, quasi, und jetzt vielleicht nicht die Großen, die Insiderwissen hatten, aber der ganze Rest, hat sehr viel oder ausschließlich mit den Strafzöllen des Donald Trumps und seinen Ankündigungen zu tun. Bist du immer noch der Meinung, dass er ein grandioser US-Präsident ist?
Aus seiner Sicht und für die USA ist er sicher, für unsere europäische, aus unserer europäischen Sicht sicher nicht. Na, logisch. Und auch für die Asiaten ist er kein großer US-Präsident. Was macht Donald Trump gerade? Er zieht gerade der globalen Finanzwirtschaft den Stecker. Er baut in Wahrheit seine Wirtschaft um und geht weg von der reinen abstrakten Finanzwirtschaft, Stichwort Börsen, Hedgefonds etc., hin zu einer Wirtschaft mit realen Werten. Das heißt, er baut auch seine eigene Wirtschaft um. Das heißt, wieder hin zur Produktion, hin zur Industrie, hin zu Dienstleistungen, Pharmaindustrie etc. Er will wieder, ich könnte jetzt natürlich sagen, das goldene Handwerk stützen, das ist dann die klischeehafte Überschrift. Nein, er will wieder eine Wirtschaft, die auf Werten basiert. Daher hat er diese Zölle erhoben. Warum? Weil er aus seiner Sicht, und das ist aus seiner Sicht legitim, auch wenn ich es kritisiere, aus seiner Sicht ist es legitim, meint, dass Europa mehr in die USA exportiert, als es importiert an US-Waren. Das wissen wir, weil wir haben über TTIP, Mercosur etc. schon oft genug die letzten 10 Jahre, 15 Jahre hast du darüber geschrieben, berichtet, alles drum und dran. Diese Freihandelsabkommen, die in Wahrheit die USA immer wollten. So. Donald Trump macht jetzt einen Strich durch die Rechnung. Wen erwischt es gerade? Das, was derzeit nicht passiert, es werden keine Vermögenswerte vernichtet. Kein einziger Vermögenswert wird vernichtet, sie wechseln nur die Besitzer. Das passiert gerade. Das heißt, die Vermögenswerte, die Werte gehen an den Börsencrashen hinunter. Es kaufen andere derzeit günstig ein. Das heißt, diese Werte wechseln nur in andere Hände. Mhm. Hauptsächlich vernichten, ich möchte schon dazu sagen, hauptsächlich werden gerade europäische Investoren bestraft, die seit Jahren nicht mehr in Europa investiert haben, sondern an die US-Börsen gegangen sind. Denn die eigenen Amerikaner haben sie größtenteils gewusst, was kommen wird, weil es Donald Trump seit einem Jahr ankündigt. Mhm. Das heißt, das, was jetzt passiert ist, lag ja auf seinem Wahlprogramm, mitten am Tisch, für jeden sichtbar. Das heißt, der sich jetzt aufregt, es gibt ja auch Getreue, Trump-Getreue, da musst du dann lesen, der Ackermann oder Ackmann, wie der heißt, der heute
Ackermann,
ja, der sich hier aufgeregt hat, dann liest seine Beschreibung, sein Beruf Hedgefondsmanager. Na gut, da freue ich mich heute auch nicht, da hänge ich mich in Wahrheit auf. Aber alle anderen, ich weiß nicht, ob das nicht so schlecht ankommt.
Das ist natürlich anders, weil grundsätzlich hätte man ja glauben können, dass es tatsächlich nur die europäische Wirtschaft trifft, also kurz
trifft
gedacht. Aber in Wirklichkeit, und jetzt warnen zum Beispiel schon Big Players in den USA, zum Beispiel JP Morgan Chef, das wäre, was weiß ich, hier könnte man das vergleichen mit der größten Bank, die dann antwortet, dass das die Gefahr erhöhe, dass die Inflation in den USA wieder ansteige und die Rezession quasi auslöse, weil auch die amerikanische Wirtschaft jetzt schon schwächelt. Quasi schneidet sich Donald Trump da gerade ins eigene Fleisch?
Ja, das ist die Frage, was für einen Plan er hat. Also auf den Tisch gelegt, da gebe ich dem Gerald schon recht, hat es natürlich schon seit langem, was jetzt passiert ist, dass er mit der Anhebung der Zölle natürlich auch Produkte innerhalb von Amerika massiv verteuert. Das heißt, das wird einmal die Inflation entsprechend anheizen und damit auch die Geldentwertung. Er vernichtet natürlich enorme abstrakte oder wie auch immer Börsenwerte, die sich da aufgebaut haben, dadurch, dass sehr viel in den USA investiert worden ist und deutlich weniger in Europa. Was er versucht, da hat man ein bisschen den Eindruck, dass er versucht, mehr oder weniger das internationale Handelssystem zum Kippen zu bringen, beziehungsweise hat das ja auch zum Kippen gebracht, und wieder die gesamte Produktion in die USA zurückzubringen, sodass da die realen Werte wieder steigen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie vor allem dieses ganze Thema Rohstoffe und halbfertige Produkte, die ja in die USA großteils auch importiert werden, wie er das machen möchte, weil es ist halt Tatsache, die USA hat zwar ausreichend Energie durch dieses Fracking, aber sehr viele Rohstoffe, die man eben für die Produktion braucht, die gibt es einfach in den USA nicht. Also da sind die auch natürlich auf Importe angewiesen. Was der Gerald vorher gesagt hat, ja, die USA haben vor allem mit Europa eine sehr, sehr negative Handelsbilanz. Das möchte Donald Trump jetzt ausgleichen. Zurzeit hat er mal Werte vernichtet, ob ihm das sozusagen helfen wird, dass die Europäer weniger in die USA exportieren und dass weniger importiert wird von Seiten der USA, sondern mehr in den USA selbst produziert wird und Produktionsstätten in die USA verlagert werden. Das wird man sehen. Die Europäer haben natürlich lange ein bisschen profitiert von relativ geringen Verteidigungsausgaben, dadurch, dass die USA da sehr viel in Bezug auf die NATO übernommen haben, relativ billige Energie aus Russland und sehr viel Export auch in die USA. Mit dem System ist jetzt ohne dies einmal, es ist ein bisschen ans Ende gekommen, schon aufgrund der hohen Energiepreise. Aber ob das dieses System jetzt, was er da tut, das mal alles in die Luft zu sprengen, um dann die Produktion auch wieder in die USA zu ziehen, das wird man sehen.
Also im Moment scheint es auch nicht aufzugehen, muss man dazu sagen. Aber wir werden natürlich sehen, er scheint auch nervös zu reagieren. Auch das Weiße Haus scheint nervös zu reagieren. Womit du ja recht hattest, ist, dass eigentlich auch sämtliche Kritiker von Donald Trump gewarnt haben, dass er all diese Sachen vorhat. Es lag quasi klar am Tisch. Es gab auch vor der US-Präsidentschaftswahl einen langen Artikel der New York Times, die gesagt haben, make no mistake, also irrt euch nicht. Im Unterschied zu 2016 ist er weit besser vorbereitet und wird all das durchziehen. Geschenkt. Also da hätte man ihn ernster nehmen müssen. Aber da muss ich dich schon fragen, weil das habe ich dich auch vor der Wahl gefragt und das frage ich dich jetzt, wo es jeder sehen kann. Warum waren dann so viele rechte Politiker begeistert von Donald Trump, weil das der schlecht für Europa ist? Jetzt ganz unabhängig, dass er vielleicht für Teile der USA gut war, aber dass er schlecht für Europa sein würde, hätte eigentlich von Anfang an klar sein müssen, oder?
Erster Punkt. Warum gibt es eine Sympathie zu Donald Trump? Weil Donald Trump das fortsetzt, was Ronald Reagan gemacht hat. America first, make America great again. Oder in Österreich, Österreich zuerst. Jörg Haider, 1992. Das heißt, eine Politik, die darauf abzielt, in erster Linie das eigene Land zu vertreten, dann kommt lang nichts und dann diskutieren wir über EU, über die Welt und über jeden anderen.
Ja, aber wenn wir
diese Sehnsucht gibt es in Europa. Wir haben in Österreich, in Deutschland überall Politiker, wo du den Eindruck hast, sie sind entweder das Klüngel der Chinesen gewesen mit ihren wirtschaftspolitischen Handlungen oder sie sind das Klüngel des Herrn Joe Biden gewesen in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik. Du hast in Österreich, in Deutschland, in Frankreich nicht mehr den Eindruck, dass du Politiker hast, die in erster Linie nur ihrem eigenen Volk, ihrer eigenen Nation dienen wollen, sondern sie haben allen möglichen gedient. Wir haben in Österreich im Übrigen eine Außenministerin, die lieber 20 Millionen Euro nach Damaskus den Blutterroristen in die Hand gibt. Die Hand, die sie im Übrigen der Frau Baerbock verweigert haben. Deswegen sage ich dir. Und deswegen gibt es eine Zuneigung zu einem Politiker wie Donald Trump. Das ist die Antwort. Der sagt America first. Dass das bedeutet, dass er unschadet, das ist eingepreist. Sondern was der Schluss daraus ist und was jetzt die Lehre und die Lektion daraus wäre, und das ist der zweite Schritt der Legende, der Erzählung, dass wir auch solche Politiker haben, die ähnlich von einem Patriotismus getragen und geprägt sind und sagen, Österreich zuerst, Europe first. Also und das haben wir nicht. Schau, Isabel, nein, ich möchte dir nur Folgendes sagen. Es war nicht Donald Trump, der die Gaspipeline nach Europa gesprengt hat. Es war nicht der Donald Trump, der billige russische Energie ausgeschlagen hat und die Europas Wirtschaft in die Luft gesprengt hat. Es war nicht Donald Trump, der seit 2015 die unkontrollierte Zuwanderung nach Europa zulässt. Es war auch nicht Donald Trump, der einen Krieg in Gaza oder in der Ukraine angezettelt hat. Es war nicht Donald Trump, der den Green Deal beschlossen hat und damit unsere Automobilindustrie in die Luft gejagt hat. Es ist nicht Donald Trump, der seit 3 Jahren Rezession und Inflation ist. Nein, um dir dazu zu sagen, wir brauchen den Trump nicht, um die europäische Wirtschaft zu zerstören. Sie wurde vorher von unseren eigenen Politikern zerstört, mit denen du Interviews führst. Frag einmal die ÖVP, warum sie auf Bundes-, auf Europaebene einen Green Deal beschließt, der im Übrigen das Ende von Audi, von VW, von BMW bedeutet und der gesamten Zulieferindustrie und in der Zwischenzeit uns die Chinesen mit der E-Mobilität um die Ohren fliegen. Da frage ich mich, ist jetzt der Herr Nehammer Spion der chinesischen KP gewesen oder der Herr Scholz? Sind die Spione der chinesischen E-Mobilitätsindustrie gewesen? Natürlich, die Frage musst du dir stellen. So, und jetzt hast du mit dem Donald Trump an, der sagt, beinhart USA zuerst. So, und das USA zuerst bedingt, dass Europa Platz 5 oder Platz 6 ist oder sogar als Gegner klassifiziert ist, heißt ja nicht, dass ich das gutheiße, was Donald Trump mit uns macht, sondern heißt, dass ich gutheiße, wenn ich ein Amerikaner wäre, was Donald Trump mit ihm macht und ich mich frage, warum haben wir in Europa solche Politiker nicht?
Es haben hier ganz viele, das war der Unterschied zu zum Beispiel dem Rassemblement National in Frankreich, die haben nämlich nicht offensiv zu Donald Trump gehalten, weil sie schon gewusst haben, am Ende kommen genau diese Fragen: Hallo, Donald Trump schadet Frankreich und kein französischer Nationalist will sich vorwerfen lassen, dass er zu den USA hält und nicht zu Frankreich. Aber was wird das jetzt für Europa bedeuten, das Ganze? Wir wissen schon, es wird auch der US-Wirtschaft schaden, aber es wird natürlich nicht nur die US-Wirtschaft in Rezessionen stürzen.
Nein, es wird vor allem der europäischen Wirtschaft schaden und auch der österreichischen, deren zweitgrößter Handelspartner ja die USA sind. Aber wozu es vielleicht, weil wir versuchen ja auch immer positive Aspekte herauszubringen, ähnlich wie jetzt sozusagen die Budgetrücknahme bei der NATO, wo man sagt, Europa muss erwachsen werden und sich selber wieder verteidigungsfähig machen. Europa muss sich, und das hat uns Donald Trump jetzt auf eine sehr brutale Art und Weise vor Augen geführt, muss sich wieder auf seine eigenen Interessen besinnen. Wir müssen wieder dazu kommen, dass wir die Stärken, die wir noch haben, so viele hat man manchmal den Eindruck, sind, schützen und ausbauen und auch unsere Interessen wieder wahrnehmen. Was wir ehrlich gesagt in Europa jetzt in letzter Zeit aufgeführt haben, das war ja eine Art irgendwas Verrücktes zwischen Selbstgeißelung und Selbstvernichtung. Und man hat sich wirklich oft gefragt, warum handelt eigentlich die Europäische Union, vor allem bei den Wirtschaften, Interessen so gegen Europa als Wirtschaftsraum. Also Innovation stechen wir ab, noch bevor sie überhaupt entstanden ist, durch eine Überregulierung. Wir schaffen permanent, gerade wenn man sich das anschaut, was da an EU-Regeln in Bezug auf Bürokratisierung passiert, permanent neue Hindernisse für Unternehmen, um global erfolgreich zu werden. Das mit dem Green Deal, den wir jetzt in einen Industrial Deal verwandelt haben, ist schon auch die Frage, wie viel Sinn macht das? Also wir müssen uns wieder darauf rückbesinnen, dass Europa ein doppelt so großer Wirtschaftsraum ist wie die USA, also die Stärke in Richtung auf die Bevölkerungsanzahl, die hätten wir ja, aber vielleicht lernen soll Trump jetzt, er sagt America first und Europa, ich glaube first, irgendetwas first ist immer insofern problematisch, weil es halt die globale Weltwirtschaft zerstört und damit natürlich auch den Nutzen, den Wohlstand, den ja genau dieses internationale Handelssystem geschaffen hat, auch zerstört, aber Europa muss das ja auch nicht, man muss das ja auch nicht in dieser Brutalität machen, und ich glaube auch so wie er das hier macht, das ist einfach insofern schon falsch, weil einfach viel, viel Nutzen insgesamt zerstört. Nicht nur für Amerika, auch für die Europäer und der Kollateralschaden enorm ist. Aber Europa sollte sich schon einmal wieder zurückbesinnen, was sind wir, was können wir, was wollen wir und wie kommen wir voran und aufhören herum zu fantasieren vom zwischen Gutmenschentum und wie bringe ich mich selber um.
Also ich darf nur etwas, also wir erkennen, dass das, was derzeit mit uns passiert, für unschädlich ist. Ja? Ich möchte es auch außer Streit stellen. Ich erkenne aber an, dass das, was er im Interesse der Trump, im Interesse Amerikas macht, für ihn und seine Interessen nützlich ist. Aber es prallen zwei Standpunkte aufeinander. Weißt du, was wir jetzt, was wir für eine Lektion daraus ziehen könnten? Wir haben es 2020 erkannt, während Corona. Nein, es ist keine Corona-Geschichte. Hast du gemerkt, dass wir in Europa keine
Nicht
Autarkie haben, Autarkie genau. haben in Sachen Pharmaindustrie, richtig, sondern in Wahrheit alles in China einkaufen genau. mussten. Dass wir Textilindustrie, Stichwort Masken, alles in China mhm. einkaufen mussten. Dass es diese ganzen Stoffe, mit denen die Masken, mhm. diese Filze oder was das da alles war, dass das alles nicht mehr in Europa produziert worden ist. Dass wir das mühsam über ein halbes, dreiviertel Jahr von Serbien bis nach Norwegen irgendwo Firmen aufbauen mussten. Mhm. Kannst du dich erinnern, dass wir eine große Schuhindustrie hatten? Beispielsweise, dass wir eine große Textilindustrie hatten, dass wir eine große Lebensmittelindustrie hatten, das haben wir alles nicht mehr. So, wir hatten einmal eine Elektronikindustrie, Siemens war in Österreich einer der größten Player. Das ist auch nur mehr Folklore bald, wenn es so weitergeht. So, was ist jetzt die Lektion für Europa? Die Lektion für Europa wäre, Europa wirtschaftlich ad acta zu stellen. Nämlich, die Wirtschaft im Wald auszubauen. Die Talente bei uns zu behalten, mit einer vernünftigen Steuerpolitik zu schauen, dass es nicht zu einer weiteren Abwanderung kommt. Uns stark zu gestalten, den Green Deal sofort aufzulösen, die Automobilindustrie von den Fesseln zu befreien, bei einem CO2-Ausstoß in Europa von 7%. Ist ja verrückt, was wir gerade tun. Das wäre die richtige Antwort, die die EU macht. Was macht die EU gerade? Sie hofft drauf, sie macht gar nichts, sie zeigt auch keine Stärke. Sie hofft drauf, dass die Amerikaner mit dem Trump unzufrieden sind. Das ist ungefähr so, wie der Herr Stocker darauf wartet, dass die deutsche Industrie wieder anspringt. Aber er glaubt, er muss in seinem Bereich nichts tun. Dieses Warten hat uns zerstört.
Ja, einer, den du gar nicht magst, hat übrigens jahrelang, spätestens seit 2020, nämlich gesagt, dass Europa autark werden muss, viel mehr investieren muss in Technologien, Digitalisierung, muss sich besinnen, dass unser Wirtschaftsraum viel größer ist, dass wir viel mehr Menschen haben. Das ist Emmanuel Macron, klassischer Wirtschaftsliberaler.
Ein blindes Huhn findet ein Korn.
Und da hat halt das restliche Europa.
Aber es ist schön, ich habe jetzt einmal unlängst über ihn gelesen, hat einmal sein Hirn mit Sauvage von Dior nicht eingenebelt im Élysée-Palast, der kleine Ludwig XIV., hat einmal einen hellen Moment gehabt. Ja.
Gut, aber genau das wäre, wie vorher schon gesagt, genau das wäre die Chance, dass da jetzt eben der Druck auf Europa wächst und man sich genau darauf wieder
besinnen muss. Wie wir gebremst.
Und da muss man sagen, wenn ich jetzt die Innovation entfesseln will oder mich darauf zurückbesinnen will, also ich bin ja wirklich ein großer Gegner dieser permanenten Schlag. Worte. Aber was braucht es? Dann braucht es ein Aus von dieser Überregulierung. Dann muss man Unternehmen die Möglichkeit geben, dass die Unternehmen...
Runter mit den Steuern, runter mit den Lohnnebenkosten, den Energiemärkte wieder beruhigen.
Dass sie ein Start-up
wir nehmen jetzt, entschuldige, Isabel, die Frau von der Leyen will jetzt 800 Milliarden Euro aufnehmen. Nicht in die Wirtschaft zu stecken, sondern in der Ukraine Krieg zu führen. Dann musst du dir mal überlegen, ist unsere Zielsetzung? Ist unsere Zielsetzung der Schützenkram in der Ukraine? Ich sage nein, bei allem Leid, was da passiert, sondern in Wahrheit den Stopp der Deindustrialisierung Europas. Dann sind wir wieder stark gegenüber den USA. Jetzt sind wir eine leichte Beute geworden. Da sitzt der Herr Trump und der Herr Xi Jinping irgendwo in Peking, haben beides Trendspatterl umgekriegt und sagt, wer darf als erster anschneiden, die Sau. Mhm. Ja, genau so passiert das gerade.
Also Donald Trump ist heute rausgegangen und hat gesagt, der Hauptprofiteur dieses ganzen Wahnsinns sei China. Im Moment freut sich, glaube ich, tatsächlich.
Hat heute gesagt, dass China nicht der Hauptprofiteur, sondern der Hauptgeschädigte ist, obwohl er 34%.
Der Hauptprofiteur. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause. Und dann
hast du das ist Englisch falsch übersetzt? Vielleicht hat er Chinesisch Mandarin gesprochen.
Mandarin.
Oder?
Ich lese prinzipiell nur Mandarin.
Ja, also, das Bildungsniveau ist hoch hier.
Ja, natürlich. Alles Universitätsprofessoren, Raketenwissenschaftler und Herzchirurgen.
Ihr seid die Herzchirurgen, ich bin die Mandarin-Expertin. Ich habe keine Ahnung, ich esse nur Mandarin und ich kann
das. Es reicht
komplett. Dass du chinesische Staatschefin werden kannst, so wie der Herr Nehammer Investitionsbankchef.
Cool, dann würde endlich eine Demokratie dort entstehen. Wir schalten eine ganz kurze Werbepause.
Immer nicht so sicher.
Und dann reden wir gleich weiter über die Diktatur oder irgend sowas im Stil. Nein, wir reden dann ernsthaft weiter. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu Schlag den Groß mit Eva Schütz und Gerald Groß. Und jetzt kommen wir in die Niederungen der heimischen Innenpolitik zurück von Donald Trump direkt zum Wien-Wahlkampf. Immerhin am 27. April findet ja die Wiener Wahl statt. Und da kann man eigentlich sagen, der eindeutige Favorit bleibt natürlich Michael Ludwig. Aber da gibt es durchaus eine Nervosität. innerhalb von Teilen der SPÖ, weil die sagen, es sagen alle schon so, dass es so eine Mathe wiesen, dass es sein könnte, dass die Leute zu Hause bleiben.
Ja, ist eigentlich ein bisschen erstaunlich. Und jetzt gibt es natürlich immer diese Begründungen, warum ist die SPÖ in Wien so weit vorne? Und das ist immer, das ist das sehr viele Beamten, die natürlich in Wien von der SPÖ oder von der Partei, die eben einfach seit Jahrzehnten diese Stadt regiert, abhängig sind, sehr viele vorgelagerte Betriebe und Einrichtungen, die Wien Energie, die Wiener Linien. Also es sind einfach sehr viele Menschen in Abhängigkeitsverhältnissen zur SPÖ. Der ganze Bereich der Wohnungsvergaben ist auch so ein Bereich, wo man sagt, da hat die SPÖ einfach einen großen Sockel. Die SPÖ hat es auch geschafft, in zahlreichen Ausländer-Communities einen recht guten Stand zu haben. Also die kommen schon eigentlich aus einem hohen Niveau. Trotzdem fragt man sich bei der Themenlage, die es zurzeit gibt, mit den großen Themen Bildung, Sicherheit und Pflege, die in Wien jetzt nicht optimal laufen, wenn man das einmal nett formulieren möchte. Trotzdem ist die SPÖ da vorne. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht ganz, warum da keine andere Partei, vor allem die FPÖ, die sind eigentlich ihre Kern. Naja, eigentlich müsste die FPÖ sein, weil das ist eigentlich das Thema Sicherheit, das Thema Migration ist eigentlich das Kernthema der FPÖ gewesen über so viele, auch über Jahrzehnte mittlerweile. Und gerade in Wien ist das ja das virulenteste Thema. Trotzdem, klar, die werden jetzt natürlich ihr Wahlergebnis verdreifachen, keine Frage.
Weil sie von 7% kommen.
Aber es macht jetzt mal nicht den Eindruck, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das wird hier zumindest nach den letzten Umfragen, wird eben nicht stattfinden. Und deswegen ist dieser Wahlkampf auch so ein bisschen langsam, hat man den Eindruck. Aber die SPÖ denkt sich, wir gewinnen es eh. Die FPÖ bemüht sich natürlich, wird sich auch verbessern, aber an diese 36-37% heranzukommen, fast unmöglich. Und die ÖVP hat diesen Schwung, den sie das letzte Mal hatte von Sebastian Kurz, den gibt es halt einfach nicht mehr. Das heißt, die gehen wieder runter auf das Niveau, das sie auch davor hatten, nämlich mit Manfred Jurecka, da waren sie ja in einer ähnlichen Dimension. Schwierig, da irgendwie Fuß zu fassen. Wer, finde ich, auch immer erstaunlich gut geht, das sind die Grünen. Ist mir unnachvollziehbar, persönlich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil da ja überhaupt der Schaden, der da jetzt entstanden ist, dass man das weiter fortsetzen möchte, Ziel, auch ausgegebenes Ziel, nur jeder vierte Wiener soll ein Auto haben. Ja, also offenbar finden die Leute das großartig oder vielleicht hören die Leute, die Grünen wählen, auch nicht zu, weil sie sich denken, jeder vierte bin ich.
Also, ich glaube, die wollen das, Vorsicht.
Es steht für mich,
und ich wohne in der Innenstadt, ich brauche kein Auto.
Es steht für mich außer Frage. Außer Frage, dass Michael Ludwig wieder Erster wird. Es bilden alle Umfragen ab, also an dem brauchen wir nicht rütteln. Auch wenn ich es nicht verstehe.
Ich verstehe es auch nicht.
Weißt du, warum ich es nicht verstehe? Wenn du 700 Millionen Euro im Jahr bei einem Defizitstand von 11 Milliarden für Asylwerber ausgibst und in Wahrheit die Sogwirkung in Österreich antreibst, damit wir dieses Chaos haben mit Familiennachzug und jeden Tag von unseren Assistenzbundesheer Einsätzlern wieder Menschen aufgegriffen werden, jetzt wo es wieder warm wird, und er macht in Wien weiter und wird dafür nicht abgestraft, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, wie ein Mensch, der in siebenjähriger Amtszeit von 3 Milliarden Defizit auf 11 Milliarden Defizit gekommen ist, dafür nicht abgestraft wird. Ich verstehe nicht, warum der nicht eine härtere Ohrfeige seitens des Wählers bekommt, wenn man dreimal die Mieten erhöht in den letzten 3 Jahren und im vierten Jahr sagt, jetzt machen wir Mietpreisbremse. Ja, das haben wir eh nur angekassiert, 8%. Dann das Fiasko bei der Wienenergie, 1 Milliarde verzockt in Wahrheit. Gut, irgendwie haben sie sich wieder zurückgeholt, einen Teil, aber Entschuldige, die Gefahr war aber sehr groß. Aber eine toxische Finanzpolitik im Energiesektor mit Büttelgeld in Wahrheit, weil das ist ja in Wahrheit das Geld der Wienerinnen und Wiener, das da gesetzt worden ist. Genau bei diesen Finanzmärkten, die jetzt gerade alle Jahre gehen durch den Trump. So, dann hast du dieses Problem Einzelfall. Ich meine, ich mache jedes Mal die Chronikseiten von UI24 auf, die Online-Seite, Machetenmord dort, Vergewaltigung da, Messerstich da und immer, oder größtenteils, betone ich, Täter, Migrationshintergrund, die in Wien in Wahrheit nichts verloren haben. So, und dann liegt er noch immer bei 40%. Die Freiheitliche Partei verdreifacht sich, finde ich im Übrigen großartig. Du musst aber du musst das wettmachen, was der Strache kaputt gemacht hat. Aber der Strache hat sehr viel Vertrauen kaputt gemacht mit Ibiza. Ja, aber danach ist Ibiza gekommen und dann war es 7%. Und du musst langsam wieder das Vertrauen zurückgewinnen. Wenn sich Dominik Knepp und die Freiheitliche Partei wirklich verdreifacht, also 20%, 21, 22%, dann ist es der größte Wahlerfolg der FPÖ in Wien seit 25 47, auch wenn das Niveau 7-8% sind. Ja, es ist so. Ich kann nichts tun. Es tut mir leid, dass du ein dranhappertes Gesicht dabei kriegst. Ja. Gratulieren dann. Ja, da gebe ich dir recht. Aber eine andere Zeit.
Das dazu
eine absolut dazugewonnen. Ja, absolut vom Zugewinn her. Wenn du 15-16% dazu machst, dann ist das eine Sensation. Ja, so. Und die anderen sind Nebendarsteller. Also die ÖVP sackt unter 10%. Der Herr Mara zirkt gar nicht. Der Blümel-Effekt, Blümel-Kurz, da hast du vollkommen recht, der ist weg. Im Übrigen, ich weiß auch nicht, warum die ÖVP mit dem Mara, der kurz vor einer Anklage steht, mit ihren moralischen Grundsätzen dort überhaupt eingegangen ist in die Wahl. Das ist in Wahrheit schrecklich. Und die NEOS werden auch nichts reißen.
Das ja gut, die NEOS haben jetzt natürlich zwei Spitzenkandidaten, so. Die wirklich niemand kennt.
Das nein, die haben gar nichts in Wahrheit. Ja, außer am pinken Hintern. Sonst haben die gar nichts. So. Und werden auch, aber ÖVP, SPÖ und NEOS, und das verstehe ich auch nicht, diese Retourkutsche auch für die Bundesregierung. Ich meine, der Ludwig hat sich nicht ungeschickt gemacht. Der Pensionsraub mit den 250 bis 400 Euro mit der Sozialversicherungserhöhung kommt erst am 1. Juni. Währenddessen alles andere am 1. April in Kraft getreten ist, hat gesagt, was schonst noch meine Wiener Pensionisten drei Monate und dann hauen wir ihnen das Knack ab. Genauso tun sie es. So,
wir müssen jetzt nur abschließen.
Du musst dich wieder distanzieren von mir.
Na bitte, groß, weil die sitzen nicht da und das war jetzt eine Wahlkampfpropaganda für die FPÖ.
Na.
Persönlich befreundet
nein.
Mit Dominik.
Na. Wirklich?
Und hältst natürlich
na, das
zu den Freiheitlichen.
Ist überhaupt nein, nicht fürchterlich. Das ist fürchterlich.
Aber man muss es halt in Relation
bist du das erste Mal, das, bist du das erste Mal konfrontiert, sagt, dass ich eine eigene Meinung habe und nicht meine Meinung mit dir teile? Das tut mir aber leid.
Das ist die Meinung von jemandem, der für die FPÖ Wahlkampf betreibt.
Das ja, ist ich unterstütze Dominik Nepp, weil ich ihn für einen anständigen Menschen halte. Und ja, er ist mein Freund. Möchte ich auch dazu
das
sagen.
Das war einfach wichtig dazu zu sagen, weil das müssen wir in Relation.
Ich werde alles tun, dass der Dominik Nepp einen Erfolg hat und dass der Michael Ludwig, das Wiener Schnitzelgesicht, einen Misserfolg hat. Soll ich das auch noch dazu sagen?
Nein, das war gut so. Gut so, dass
na, dann hast du jetzt den Kontext gesagt.
Dass du das offen sagst. Ja. Grundsätzlich werden wir sehen, ob die Wiener eure Meinung teilen, dass eigentlich die Wiener SPÖ ganz schrecklich sei. International ist
aber erfolglos einfach, muss man sagen.
International ist es fast überall so, dass in den urbaneren Gebieten die weltoffener sind, rechte Parteien oder rechtspopulistische Parteien sind schwer dazu.
Schon, aber du hast halt in Wien zum Beispiel wirklich mit dieser Bildungsmisere, wo ja, und ich habe wirklich einige Freundinnen, Bekannte, die Lehrerinnen sind und in Wien und die tendenziell sicher weder die FPÖ noch die ÖVP wählen. Ja, und selbst die sagen, wir können das nicht mehr bewerkstelligen, das ist einfach schlicht unmöglich. Ja, und die sind sehr engagiert und sehr ambitioniert und sagen, das ist einfach nicht mehr bewältigbar. Also ich glaube, das hat sich schon durchgesetzt. Dieses System hat man einfach an die Wand fahren lassen.
Ich glaube, am Ende ist es eine Frage der Alternativen und für viele Menschen ist die FPÖ einfach keine Alternative.
Aber die ÖVP offenbar dann auch sehr wenig, weil die wäre ja eigentlich die, wo man sagt, okay, wenn man das so nicht haben möchte, dann wählt man die ÖVP, die ja auch dagegen auftritt und auch sagt, dass es hier eine Bildungsmisere gibt. Das dürfte irgendwie auch nicht gelungen und dann wählt man wieder die Partei, die eigentlich schon, und ich finde, das ist das, was ich der SPÖ jetzt abgesehen von dem Migrationsthema und abgesehen von diesem Schuldenthema natürlich am meisten vorhalte, dass man eigentlich sehenden Auges sozusagen die Bildung der Kinder aufs Spiel setzt und wirklich diese Wiener Schulen in eine solche Misere laufen lässt, obwohl man ja schon vor 15 Jahren gesehen hat, dass man dieses System so nicht durchhalten
ich
kann,
da
dass
es immer
schlimmer wird und dass eigentlich österreichische oder deutschsprechende Kinder
recht. Weißt, was das Problem ist? Es wird am Ende wieder rot-grün rauskommen, die Grünen werden sogar steigen in Wien, die SPÖ wird ein bisschen was verlieren, wird Erster bleiben, es kommt rot-grün außer und es wird weitergehen wie bisher. So, und die Wienerinnen und Wiener sollen sie bis 27. überlegen, ob sie das so wollen. Wenn sie mit allem zufrieden sind, soll es wieder den Herrn Häupl wählen oder vielleicht die Grünen oder wen.
Ich glaube, den Häupl können sie nicht wählen.
Häupl sage ich, ja, na gut, von der Physiognomie, na gut, der Häupl hat abgenommen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dann sollen sie halt den Herrn Ludwig wählen und wenn sie damit nicht zufrieden sind, sollen sie den Dominik Nepp wählen, ganz einfach.
Also grundsätzlich können die Leute ganz viele unterschiedliche Parteien wählen, nicht nur die zwei.
Und jetzt sagt sie zweimal, wen sie bei den NEOS wählen können.
Ja. Sie können einfach
wie heißt,
wählen.
Kurze Frage, wie heißt der Spitzenkandidat? Eine kurze Frage an die Frau Moderatorin. Wie heißen die Spitzenkandidaten der NEOS? Frau Innenpolitik-Chefredakteurin, komm, sag einmal.
Grundsätzlich bin ich ja nicht
wissen wir nicht, gell?
Das ist keine Quiz-Sendung. Wir haben auch ab jetzt startend Duelle mit den quasi mit den Kandidaten.
Da musst du aber Namen noch bis dorthin einstudieren.
Mit den Kandidatinnen in Wien. Es sind zwei. Es ist natürlich in letzter Sekunde ein Wechsel gegeben, aber mittlerweile wählen die Leute.
Und du weißt, wie die ausschauen und heißen?
Ja, weil ich mich damit beschäftigen musste.
Bist du auch so hießen, du?
Danke.
Na, wirklich.
Das ist leider mein Job. Danke, Gerald Groß, danke,
danke.
Eva Schütz.
Bitte.
Danke.
Danke.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann geht es mit einer Spur ernsthafteren Duell weiter, nämlich mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Bleiben Sie dran.